This is GFL Football.
Road to German Bowl.
Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen über Woche 19, die vorletzte Woche der German Football League Regular Season, und Woche 20, die letzte, die letzten Entscheidungen bringen wird. Mein Name ist Nicola Martin und wie immer von der Draft.de Christian Schimmel. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag. Nicola, ist es nicht wie gestern, die Saison startet? Es ist saukalt, weil es Mitte, Ende April in Deutschland ist. Und jetzt wird es wiederum kälter. Und es ist die letzte Woche der regulären Saison.
Da wirft er mal These ein. Es war eigentlich angenehm frisch, als wir mit der Saison angefangen haben bei 25 Grad. Und morgen soll die gefühlte Temperatur hier auf Malta bei 39 liegen, weshalb ich auch ganz froh bin, in einen Flieger zu steigen und nach Deutschland zu reisen, weil eben, was du saukalt definierst, doch eine nette Erfrischung ist. Von daher, ich kann dir nicht ganz folgen, Christian.
Ja, siehst du, Deutschland hat auch seine positiven Seiten.
Reden wir nochmal drüber, wenn beim German Bowl wieder so ein Sturm ist wie letztes Jahr.
Vor allen Dingen, wenn dann eine Perse. Gut, dass die Allgäu Comets den Trainerwechsel gemacht haben, denn sonst wäre das sehr problematisch geworden, bei so viel Regen zu werfen, aber das ist ein anderes Thema. Letzte Woche, einige Entscheidungen stehen an. Ein paar Entscheidungen sind gefallen. Wochenende und
Die wollen wir zurückblicken. Und wir fangen an in München. Wir fangen im Süden an. Die Munich Cowboys gegen die Allgäu Comets. Die Munich Cowboys, ja, die Auferstehung quasi dieser zweiten Saisonhälfte auf besten Kurs Richtung Playoffs gegen die Comets. Das Team, das meines Erachtens am heißesten von allen GFL-Teams ist, ja, weil sie nach diesem Trainerwechsel wirklich rausgekommen sind und sie haben was zu beweisen, fallen in ein tiefes Loch, die Allgäuer in München, sind erstmal 0-21 hinten, kämpfen sich zurück und gewinnen das Ding am Ende 34-24, doch sehr souverän, sichern sich erstmal Platz 3, also Platz 3 ist sicher, und so sehr wir vor 4 Wochen nach diesem Trainerwechsel spontan drei Tage vor der Rückrunde ein bisschen ratlos geschaut haben und Angst hatten, dass bei den Allgäu Comets jetzt alles auseinanderfliegt, müssen wir sagen, nix ist. Wie gesagt, mein Eindruck ist, das ist das heißeste Team der Liga. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber Das heißeste.
Ja, und deswegen werden die eine Gefahr sein. Für wer auch immer im Norden Zweiter wird. Und das war, was da jetzt am Wochenende abgelaufen ist, eindrucksvoll. 0-21 zurückgelegen. Und dann die Cowboys in der zweiten Halbzeit derart dominiert. Und die Cowboys waren jetzt zuletzt auch nicht gerade in einem Leistungsloch, sondern auch die hatten ja eigentlich eine sehr, sehr gute Phase in der Saison.
200 Laufyards wieder, die Comets. Im zweiten Spiel in Folge über 200 Yards. Der Flying Circus, das Wir-Passen-Nur-Team, weil wer braucht Laufspiel, wer braucht Special Teams? All das haben sie jetzt. Und komisch, es sieht auch irgendwie erfolgreicher aus und auf den Gegner zugeschnitten aus. Und also ich muss sagen, ich finde das besser. Aber ich weiß, die Meinung hat nicht jeder.
Ja, ich sag mal so, ich fand den Versuch halt ganz gut, das mal in der Radikalität zu probieren. Auf der anderen Seite, Nicola, ich habe mit keinem anderen Trainer gesprochen, der davon überzeugt gewesen ist, dass das lange durchzuhalten ist. Und das haben im Prinzip fast alle prognostiziert, dass es südwärts gehen wird. Und das ist zum Teil auch passiert. Das heftigste Beispiel war wirklich für mich das Spiel in Marburg, wo die Mercenaries eine Coverage mehr oder weniger das ganze Spiel gespielt haben und damit gewonnen haben und wenig Punkte zugelassen haben. Und trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass man auch unter Bedwell mehr Spiele gewonnen hätte, wenn sich die Defense vorher etwas mehr bemüht hätte, um es mal wirklich so drastisch zu formulieren. Aber es ist egal, die Comets haben sich da rausgegraben. Ich glaube, Platz 3 ist ohnehin das Maximalste, was mit dem Kader möglich war in der GFL Süd. Und ich sag mal so, sie werden im Viertelfinale, egal wo es hingeht, auf jeden Fall Außenseiter sein. Aber die Reise muss nicht zwingend zu Ende sein. Vielleicht überraschen uns die Kemptner alle. Und das war auf jeden Fall, egal wie es jetzt läuft, sie werden mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgehen. Weil auf Platz 3 zu landen in einer in einer ordentlichen, aber umkämpften GFL Süd ist schon insgesamt eine gute Leistung. Zu der übrigens auch Bradwell und sein Team ja auch auch ein paar Siege beigetragen haben. Das wollen wir jetzt nicht vergessen. Die waren ja nicht letzter als man sich getrennt hat.
Also die kommen jetzt auf Platz 3 und damit war schon mal ordentlich Druck weg bei den Marburg Mercenaries, weil hätten die Münchner am Wochenende gewonnen und die Marburger dann gegen die Schwäbischer Unicorns verloren, dann wäre Marburg schon nach Woche 19 aus den Playoffs raus gewesen. So besteht noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, auch wenn sie es nicht selber in der Hand haben. Da kommen wir dann in der Vorschau später zu. Aber die Marburg Mercenaries, die ja so ja ein bisschen entspannter in dieses Spiel gegen Schwäbisch Hall gehen konnten, am Ende ein auf dem Papier 34-31 für die Schwäbisch Hall Unicorns. Die Unicorns, die 21 Punkte im vierten Viertel machen, nach 17-13 Halbzeitrückstand. Marburg kann nur gegen die Großen, oder wie?
Scheint so. Sehr gut gegen Frankfurt mitgehalten, Hall am Rande einer Niederlage gehabt.
Und dann gegen Stuttgart und in München teilweise desolat ausgesehen, ne?
Und ich meine, auch auswärts in Hall war das ja jetzt keine schlechte Leistung, ne? Das haben sie, war zwar ein bisschen klarer, das Spiel, aber das war ja trotzdem eine gute Leistung. Ich weiß es nicht, Nicola. Ob die Mannschaft sich da so ein bisschen dem Niveau des Gegners immer ein bisschen anpasst, keine Ahnung. Aber, ja, auf der einen Seite natürlich, eine super Leistung, auf der anderen Seite, und ich habe das Spiel in Marburg kommentieren dürfen, habe ich da schon eine ganze Menge enttäuschte Gesichter gesehen, weil man es jetzt einfach nicht mehr selber in der eigenen Hand hat. Gewinnen die Münchner, dann war es das. Auf der anderen Seite sah es nach Sita nicht zu stoppen. Alex Turi mit einem enorm guten Tag, dem man jetzt doch wieder das Vertrauen geschenkt hatte. Ich bin sehr gespannt, was da im nächsten Jahr passiert. Für mich ist das jemand, mit dem man auch gut in die Saison 2019 gehen könnte. Da aber in Marburg gefühlt jedes zweite Spiel 5 neue Quarterbacks aufgelaufen sind, muss man da mal abwarten, wie sich das entwickelt in der Saison. Aber ja, es ist schade für eine Marburger Mannschaft, die das Spiel über lange Zeiten dort bestimmt hat und auch zurechtgeführt hat. Das waren keine glücklichen Ergebnisse, keine glücklichen Zwischenstände. Und die Unicorns, die dann irgendwann im richtigen Moment angezogen hatten und dann vor allen Dingen trotz der Gegenpunkte mit David Bader und
Devin Benton.
Mit Devin Benton, genau, die sich dann regelmäßig bei Herrn Turi etwas intensiver und näher vorgestellt haben, die dann letztlich das Spiel dann entschieden haben. Und von daher gut für Hall. Siegesserie geht weiter. Es fehlt jetzt noch ein Spiel zur Perfect Season dieses Jahr. Und für Marburg ist es halt wirklich ein lachendes und weines Auge. Weil eigentlich ist es schade, dass man mit den guten Imports, die man da bei den Mercenaries hat, vermutlich die Playoffs verpassen wird. Auf der anderen Seite muss man sich halt auch, denke ich, für 2019 vornehmen, ein bisschen mehr Tiefe in den Kader zu bekommen, weil da hat es dieses Jahr wirklich dran gefehlt.
Und ein bisschen mehr Tiefe in die O-Line. Die Schwäche in der O-Line in dem Spiel ist eklatant an den Statistiken zu sehen. 23 Läufe für netto minus 4 Yards. Gut, da sind Sack-Yards mit drin und Sack waren es 7 Stück. Aber Alex Turi hat 60 Yards verloren, das heißt, man hatte 21 Yards mit Lindley gewonnen, 15 Yards netto mit Nasita und Turi hatte aus seinen Läufen, die keine Sex war, 20 Yards plus rausgeholt. Nichtsdestotrotz, Inside Run ist ja schon das ganze Jahr ein Problem. Also ich meine, du hast Lindley und Nasita als Running Backs und du kriegst das Laufspiel nicht etabliert, das Zeug schon von einem größeren Problem.
Ja, und sie konnten ja das ganze Jahr nicht in Zeit laufen.
Das ja, genau, das ganze Jahr nicht etabliert. Deshalb meine ich ja, das Problem ist größer.
Eben, das Problem ist größer und da wird man jetzt wirklich abwarten, was da passiert. Ich meine, Nicola, die Mercenaries O-Line ist seit Jahren eine Sollbruchstelle. Man kriegt es nicht wirklich gelöst und ich bin gespannt, welche Einfälle dort dann im nächsten Jahr vorhanden sind, um da die Qualität zu steigern, denn das sieht, glaube ich, jeder, dass das wirklich eine Sollbruchstelle ist. Ich hatte den Eindruck, dass es dieses Jahr im Pass-Blocking wirklich besser geworden ist, dass da ein Schritt nach vorne gemacht worden ist insgesamt, aber Laufspielblocken gegen gute Gegner war dieses Jahr einfach noch nicht drin. Und so sind halt auch deine Mittel bis zu einem gewissen Grad in der Offense halt limitiert.
So wie also zu Marburg gegen Schwäbisch Hall und dann kommen wir zum letzten Spiel im Süden. Die Stuttgart Scorpions hatten im Spiel der allerletzten Chance die Frankfurt Universe zu Gast Und die Aufgabe war klar. Will man den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen, muss mindestens ein Punkt her gegen die Frankfurt Universe aus Stuttgarter Sicht. 3 Minuten 17 vor Ende des ersten Quarters konnte man noch relativ optimistisch in die ganze Sache reinschauen. Da ist nämlich gerade 7-7 gefallen für Stuttgart. Und dann muss man sagen, hat es sie dann doch verlassen. Joe Bergeron 8 Yards, Fernando Lowry 80 Yard Punt Return, Robinson 24 Yard Pass, Robinson 11 Yard Pass, El Ali 49 Yard Pass und am Ende 41-7. Und wir wissen jetzt, Stuttgart muss in die Relegation.
Ja, ich meine, man muss sagen, das war von Frankfurt eine professionelle Leistung, für die es ja faktisch um nichts mehr gegangen ist. In der Theorie noch um Platz 2 abzusichern. Aber das war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht klar. Und ja, für Stuttgart nicht so unter die Räder gekommen, wie stellenweise in anderen Spielen gegen Frankfurt, vor allen Dingen auswärts. Insgesamt verbessert. Klar, die Relegation ist jetzt sicher. Ich bin sehr gespannt, mit welchem Mindset man jetzt nach München fährt. Für die Scorpions geht's um nichts mehr. Aber es gilt schon, sich so ein bisschen einzuspielen für die Relegation, denn da wartet mit Ravensburg, und das wissen wir seit dem Wochenende, jetzt auch ein starker Gegner.
Du willst aber nicht, dass sich Jubenk in München das Kreuzband reißt.
Das eben. Und ich weiß nicht, wie die Coaches jetzt denken. Ich glaube, wenn ich da die Verantwortlichen wäre, dann würde ich die, ein Groß- oder ein Teil der wichtigen Starter, würde ich sagen, lasst uns mal eine schöne Reise nach München machen, aber Football spielen müssen die dann bei mir nicht. Und natürlich kann man sagen, ja, es ist unsportlich und es geht ja für München um die Playoffs und so. Und meine Antwort ist halt in der Hinsicht wirklich, und das hörst du in der NFL halt auch nie, dass dann Teams irgendwie sagen, ja, die haben nicht durchgespielt oder die haben ihre Starter geschont für die Playoffs. Das, was die Coaches da immer sagen, ist, ihr habt 16 Spiele Zeit, um so viele Punkte zu holen, um in die Playoffs zu kommen. So, in der GFL sind es jetzt nicht 16 reguläre Saisonspiele, sondern es sind 14.
Und aber auch da gilt. Und der Unterschied mit der NFL ist, teilweise bist du in der NFL tatsächlich ja um einen Wildcard-Platz zum Beispiel in Konkurrenz oder wenn es um Heimrecht in den Playoffs geht, in Konkurrenz mit einem Team, gegen das du gar nicht gespielt hast in der Saison. Ja, während richtig. In der GFL hast du den Gegner auf jeden Fall auf dem Spielplan gehabt und die Marburger müssten jetzt nicht zittern, wenn sie zum Beispiel den direkten Vergleich gegen München gewonnen hätten, was sie ja selber in der Hand hatten, das Hinspiel mit 3 gewonnen. Dementsprechend hätte im Rückspiel selbst eine Niederlage mit 2 Punkten gereicht. Wenn du natürlich mit, keine Ahnung, 28, glaube ich, verlierst oder 20, dann
war hoch,
ja. Ist wurscht, was dann München gegen Stuttgart macht, mit 28, genau, 45-17. Dann musst du danach dich nicht beschweren, wenn München freilos hatte gegen Stuttgart.
Und genau deswegen hoffe ich, dass solche Gedanken nicht aufkommen, egal wie Stuttgart da auftreten wird, weil jeder hatte die Chance, genügend Punkte zu holen. Man muss ja auch einfach sagen, dass man dieses Jahr in der GFL Süd mit einem negativen Punkteverhältnis in die Playoffs kommen wird. Das ist ja jetzt schon klar, mit einem klar negativen von mindestens 4 Punkten. Und von daher warten wir es jetzt mal ab, wie die Spiele am Wochenende ausgehen. Die Cowboys haben auf die Adjustments von Allgäu nicht gut reagiert und haben sich so eine bessere Ausgangsposition verspielt. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben halt immer noch alles in der eigenen Hand.
Gut, dann so viel zur GFL Süd. Wir machen eine kurze Pause und dann besprechen wir die GFL Nord. Bis gleich.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel besprechen jetzt Woche 19 in der GFL Nord, Woche 19, die vorletzte Woche der regulären Saison. Und wir hatten da ja erstmal eine direkte Entscheidung, die fallen konnte, nämlich Cologne Crocodiles oder Potsdam Royals in den Playoffs. Der Sieger des Spiels qualifiziert für ein Viertelfinale in Schwäbisch Hall am 22. September. Am Ende sind es die Cologne Crocodiles geworden. 31-18 gegen die Potsdam Royals. Sie qualifizieren sich erstmals seit 2002. für die Playoffs, man muss dazu sagen, nach der Saison 2003 und bis vor die Saison 2017 waren sie auch gar nicht mehr in der ersten Bundesliga vertreten. Das heißt, streng genommen, in Bundesliga-Jahren haben sie die Playoffs jetzt 2 Jahre verpasst, ja, und sind jetzt wieder dabei. Die Cologne Crocodiles mit ihrer jungen Mannschaft, die natürlich Junior Bowl und dementsprechend Playoff-Verfahren ist, jetzt also im direkten Duell gegen Schwäbisch Hall. Das war ein Playoff-Spiel für die, Christian, und so wie sie aufgetreten sind, nämlich mit einer kompletten Leistung, Offense, Defense, Special Teams, die wir das ganze Jahr eher selten gesehen haben in dieser Gänze, muss man sagen, die scheinen zumindest für die Playoffs bereit. Das ist Hall natürlich ein Monster-Gegner, aber die Einstellung scheint zu stimmen.
Das scheint auf jeden Fall so zu sein. Und ich meine, du warst ja jetzt in Köln vor Ort, von daher, man muss erstmal sagen, das ist eine positive Entwicklung. Die sind sehr souverän vor 2 Jahren aufgestiegen, haben im letzten Jahr einen guten 5. Platz gemacht, da war es auch schon knapp. Da hat man nur aufgrund des direkten Vergleichs gegen die Rebels nicht die Playoffs erreicht. Und jetzt hat man die Spiele gewonnen, die man gewinnen muss. Und der Sieg in Potsdam am Saisonanfang war vielleicht ein bisschen glücklich, aber den hat man sich dann in den letzten Minuten erarbeitet. Und jetzt hat man sich ein Duell gegen Schwäbisch Hall erarbeitet. Ja, und von Potsdam hätte ich ehrlich gesagt in dem Spiel sogar ein bisschen mehr erwartet. Das war ja dann doch recht eindeutig, oder?
Die haben den Anfang komplett verschlafen. Also ein bisschen was das, was Kempten anscheinend in München passiert ist. Der Zwischenstand war ja gleich. Es stand ja relativ schnell 0-21, Mitte zweites Quarter. Und da waren halt viele vergebene Chancen dabei. Ja, wenn ich auf den Drive-Chart von Potsdam schaue, Punt, Mist, Field Goal, dann ein Play, Interception, dann 4 Versuche, Fumble, dann haben sie 2 Touchdowns gemacht zum Ende der Halbzeit, haben sie wenigstens ein bisschen knapper gestaltet mit einem Halbzeitstand von 21-12. Die Extrapunkte gingen alle daneben, sodass es immer noch ein Two-Score-Game war, beziehungsweise der erste Extrapunkt ging daneben und danach die Two-Point-Conversion. Und im dritten Quarter, nachdem die Kölner zum Field Goal marschiert waren, werfen sie die nächste Interception und ab da hat man dann schon gemerkt, das Ding ist durch. Sie haben zwar gefightet, haben nochmal einen Touchdown gemacht, aber Köln war einfach an dem Tag eine Nummer zu groß. Und kommen dann noch ein paar verschiedene Faktoren mit rein, wie zum Beispiel, dass Potsdam ein bisschen sehr spät angekommen ist, nämlich 90 Minuten vor Kickoff. Ich habe es auch nicht verstanden, Christian, du warst ja gar nicht da. Ja? Es bestand also gar kein Anlass dafür, Chaos zu sorgen. Aber sie kamen 90 Minuten vor Kickoff an und muss man auch so sagen, die ersten 1,5 Quarter sahen sie so aus wie eine Mannschaft, die 90 Minuten vor Kickoff angekommen ist. Sprich, diese 60 Minuten, die in der Vorbereitung fehlten, die sind halt dann auch auf dem Platz so verlaufen, dass halt Köln seine Chancen genutzt hat und Potsdam nicht.
Und jetzt, ja, kannst du antworten,
jetzt kannst du antworten zu Potsdam oder zum Diss.
Ja, erstmal finde ich es befremdlich, dass mir hier unterstellt wird, für die Katastrophen in der GFL verantwortlich zu sein. Ich habe da meine Quote aus dem letzten Jahr dieses Jahr nicht halten können. Von daher bin ich da, fühle ich mich mir da leicht auf den Schlips getreten. ich weiß nicht, Potsdam hat für mich irgendwie immer noch das größere Potenzial in der Mannschaft, aber Köln hat die bessere Konstanz und ist für mich besser gecoacht.
Also wenn ich ganz böse bin, sage ich, dass Potsdam vielleicht die einmalige Chance durchgehen hat lassen, mal ganz oben in der Tabelle zu landen, weil von der Athletik und von der Zusammenstellung des Teams, ja, waren die definitiv ein Team, was Braunschweig richtig hätte in die Suppe spucken können und was auch Berlin und Dresden hätte hinter sich lassen können, vielleicht sogar hätte sich hinter sich lassen müssen, ja. Haben die zur Mitte der Saison sind denen komplett die Räder abgefallen und da haben sie es richtig verschenkt. Für Potsdam war viel mehr drin. Das haben wir vor der Saison gesagt. Das haben wir uns zu Saisonbeginn angeschaut, ja, und dachten, da lassen sie schon viele Punkte liegen. Also das haben sie, dieses Playoffs haben sie jetzt nicht in Köln verpasst, die haben sie verpasst, unter anderem bei diesem unterirdischen Spiel gegen Hildesheim, aber halt auch zum Beispiel zu Hause gegen Köln oder bei den 2 Spielen gegen Dresden oder beim Heimspiel gegen Berlin, ja. Also das, die haben ja dieses Jahr, da waren ja 5 Spiele drin, die sie hätten locker gewinnen können.
Das ist korrekt. Die haben Qualität und für mich würde es in Potsdam vor allen Dingen darum gehen, die Qualität unter den deutschen Spielern ein bisschen zu verbessern. Da sind schon ein paar sehr gute, wie unter anderem die Zimmermänner, um jetzt nur mal 2 hervorzuheben. Oder auch jemanden wie Patrick Felbert. Oder also da, das ist schon ein guter Stamm da, aber sie haben in dieser Saison auch stark von ihren von ihren Imports gelebt. Und die Frage ist, wie bekommst du es hin, dass du dir eine gute deutsche Basis aufbaust? Denn ohne die fehlt dir jegliche Tiefe im Kader und dann verlierst du Spiele, die du nicht zwingend verlieren musst, wenn der Gegner dann ähnlich gute Imports auf den Platz stellt. Und der zweite Punkt bei der Geschichte ist, normalerweise hast du von guten deutschen Spielern ein bisschen mehr, weil die meisten auch dann, ich sag mal so, dann auch ein bisschen länger vor Ort oder im Kader bleiben. Du hast jetzt, es wechselt nicht einer von München nach Hamburg, weil da mehr Geld bezahlt wird, weil eben kein Geld bezahlt wird, sondern die Leute bleiben. Und das muss jetzt das Ziel in Potsdam sein. Und dann kann man sich, denke ich, auch in der Spitze in der GFL etablieren. Die haben, finde ich, ganz gute Voraussetzungen. Das Stadion ist nicht schlecht. Und die, was ich so wahrnehme, sind die auch in der Stadt also sind durchaus anerkannt. Und von daher starke Saison für den Aufsteiger. Viel Talent im Kader. Vielleicht am Ende ein bisschen enttäuscht gewesen, dass man es nicht in die Playoffs geschafft hat. Auf der anderen Seite sieht man das jetzt an den Kölnern. Die haben das zweite Jahr genutzt, um in die Playoffs zu kommen. Und wenn das bei den Potsdamern kontinuierlich weitergeht, dann werden die auf Dauer eine Gefahr für die guten Teams im Norden werden.
Okay, also so wie zu Potsdam gegen Köln. Und dann ging es bei den anderen drum, quasi sich die Chancen zu erhalten für das Finale Furioso nächste Woche, nämlich für Braunschweig, Berlin und Dresden, respektive in Kiel, Hamburg und Hildesheim nicht zu verlieren, um nächste Woche jeder die besten Chancen für sich zu haben, wobei die Rebels bei der ganzen Geschichte ja nur Zuschauer sind, weil sie hoffen müssen, dass Berlin, das Braunschweig, Dresden nicht unentschieden ausgeht, aber sie müssen halt selber ihre Punkte machen und das haben sie gemacht. Die Rebels gewinnen 24-7 in Hamburg, die Monarchs bügeln Hildesheim 40-3 in einem Spiel, das eigentlich noch deutlicher war, als es das Endergebnis aussagt, und die Braunschweiger spielen in Kiel 22-14 und zumindest von dem, was ich von Braunschweigern gehört habe, die sich das ganze Spiel angeschaut haben, vor Ort im Stadion. Es blieb so die Hallo-Wach-Reaktion nach der Berlin-Niederlage so ein bisschen aus. Ja, Kiel ist vielleicht nicht so schlecht, wie wir alle denken, wobei die Bilanz ist schon ein bisschen verheerend. Aber das war weiterhin alles andere als souverän. Als würde Braunschweig quasi zurückfallen in dieses Muster vom Anfang der Saison, vorher ganz besonders dieses Spiel in Paris. Und ich gebe zu, das war das erste Saisonspiel, aber das sah nicht so gut aus, ja. Und irgendwie fehlt den Lions diese Dominanz, dieser Biss, dass man denen vertrauen würde, dass sie es nächste Woche gegen Dresden auch gewinnen. Im Augenblick muss ich sagen, ich würde sagen, Dresden hat eine Chance. Und die letzten Jahre hätte ich gesagt, sie haben keine.
Dresden hat eine Chance. Und normalerweise, da hast du recht, ist es bei den Lions so, dass die in seltenen Fällen zwei schlechte Spiele in Serie haben. Ich muss zugeben, ich hatte eigentlich schon nach der Niederlage gegen Berlin, nach der ersten, damit gerechnet, dass nicht mehr viel passieren wird. Dann haben sie sich meiner Meinung nach auch stabilisiert und haben dann zum Beispiel Potsdam zweimal sehr souverän geschlagen. Allerdings auch in der Phase, wo Potsdam auch nicht gut war. Und dann kam diese Niederlage, die zweite Niederlage gegen Berlin, die ja auch nicht unverdient war mit einer stockenden Offense. Und da hat man schon Fragezeichen bekommen. Und die Kieler, mit einer guten Defense ausgestattet, keine Frage, machen das zu einem One-Score-Game. Und das in einem Jahr, wo sie nicht Zweiter werden, die Kieler, sondern Sechster. Kennt man so nicht. Ich glaube nicht, dass es nur am Quarterback liegt. Weil das ja auch, sag ich mal, meistens der erste Schuldige ist. Den Trainer kann man, glaube ich, nicht so stark kritisieren nach den German Bowl Siegen, die man da geholt hat. Sonst wäre das der erste Kandidat. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie sie mit Mitchell Page umgehen. Dresden war stellenweise im Hinspiel auch im Spiel. Das haben die Lions dann aber irgendwann.
Mitchell Page hat im Hinspiel über 200 Yards gemacht. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, und trotzdem, die Lions das kontrolliert ab Mitte des dritten Viertels. Yeah. Aber auf der anderen Seite, Dresden ist halt für mich eine Mannschaft, die über die Saison besser geworden ist und die jetzt, glaube ich, mit einigem Selbstvertrauen kommt. Ich meine, man hat die Rebels im Rückspiel geschlagen, man hat seine Pflichtaufgaben gelöst, man hat am letzten Spieltag noch die Chance, auf Platz 1 im Norden zu landen und das...
Und man hat den Druck nicht. Den Druck eben, hat Braunschweig.
Eben, und das in einem Jahr, was als Umbruchjahr galt. Also muss man wirklich ein großes Kompliment an die Verantwortlichen Dresden vor Ort bringen. Man darf ja nicht vergessen, wenn Dresden gewinnt, die Rebels gewinnen, dann haben wir ein Viertelfinale Samsung Frankfurt Universe gegen New Yorker Lions Braunschweig, aka das Finale des Euro Bowls 2018.
Aka 2017. Einer ist im Halbfinale nicht mehr dabei.
Richtig, ganz genau. Und ich sag mal so, es könnte jetzt deutlich spannender werden, als ich und viele andere das vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen noch gedacht haben. Es ist überhaupt mal schön, Nicola, am letzten Spieltag noch 3 Mannschaften wirklich im Kampf um die Nordmeisterschaft zu haben. Das ist ein gutes Zeichen für die Liga.
Ja, wobei wir hatten es vor 2-3 Jahren tatsächlich schon mal. Da konnten die Rebels am letzten Spieltag noch Nordmeister werden. Vor 2 Jahren war das und wurden dann Vierter und mussten nach Hall. Könnte man sagen, etwas unglücklich gelaufen. Vor ein paar Wochen haben wir doch Feedback bekommen. Irgendwer meinte, ich würde mich freuen, dass die Lions so schlecht sind oder so. Nein, keineswegs. Dafür bin ich als alter Hamburger viel zu sehr mit den Lions in dieser Rivalität verbunden. Ja, also das, man will ja, dass die gut, man will zwar, irgendwie.
Außerdem kennst du die Verantwortung dafür.
Ja, auch genau.
Man will
zwar Spannung in der Liga, aber also ich will den Lions absolut nichts Böses. Ja.
Ich auch nicht.
Und wie gesagt, ja, Troy Tomlin, Dave Likens und ein paar, die da mitmachen, kenne ich schon so lange, dass egal ist, wo die coachen, ja, da freue ich mich für die, dass sie das holen. Aber dieses Jahr haben sie anscheinend einen Umbruch und sie haben einen, aber dieses Jahr, wo wir uns letztes Jahr noch gewundert haben, als es einen kleinen Umbruch gab, dass sie ihn so mühelos weggebügelt haben, ja, und trotzdem so souverän durch die Saison marschiert sind, dieses Jahr scheint diese Leichtigkeit, die sie sonst immer ausgestrahlt haben die letzten Jahre, die scheint im Augenblick zumindest weg zu sein.
So sieht's aus. Und das macht dann letztlich auch die Liga ein Stück weit spannend. Braunschweig stand immer ein bisschen über allen anderen.
Haufenweise Fehler. Ja. Ja, letztes Jahr in German Bowl haben wir uns noch die Augen gerieben, weil das war so untypisch für die Lions. Ja, wenn ich das Rabbit-Spiel nehme, was da alles an Drops dabei war, was Nate Morris hat 2 in der Endzone fallen gelassen. Ja, das sind Bälle.
Ja.
Letztes Jahr wären die alle gefangen gewesen. Und das liegt dann nicht nur am Quarterback. Ich habe keine Ahnung, wieso Nate Morris plötzlich solche 100%igen oder 110%igen fallen lässt. Aber irgendwas ist da.
Ja, jedenfalls, was wir nicht beurteilen können. Aber es ist gut für uns, weil, wie gesagt, das bringt ein bisschen mehr Spannung in die Liga und dann auch fürs kommende Wochenende.
Genau, und das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Teil 3 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt über Woche 20, über die alles entscheidende Woche in der German Football League. Wir suchen im Norden Platz 1, 2, 3. Wir wissen, sie werden verteilt. Platz 1 zwischen Braunschweig und Dresden. Platz 2 zwischen Braunschweig, Dresden und Berlin. Platz 3 zwischen Braunschweig, Dresden und Berlin. Wir wissen also, Christian, Berlin kann nicht mehr Nordmeister werden. Und da hört es auch schon auf. Denn Braunschweig spielt gegen Dresden, gewinnt Braunschweig, ist Braunschweig Nordmeister, gewinnt Dresden, ist Dresden Nordmeister, spielen sie unentschieden, ist Braunschweig Nordmeister und vorausgesetzt, dass Berlin sein Spiel gewinnt gegen Hildesheim. Berlin springt am Verlierer vorbei auf Platz 2, beziehungsweise der Verlierer rutscht hinter die Berliner und im Falle eines Unentschiedens, dann kleben sie auf Platz 3 und müssen nach Frankfurt. Wir haben eben drüber geredet, die Dresdner, ich habe sie in Hildesheim gesehen, ich hatte jetzt quasi den direkten Vergleich, ich habe Dresden in Hildesheim gesehen und Braunschweig in Berlin, natürlich muss man auch ganz klar sagen, die Gegner waren nicht annähernd gleiche Kaliber, ja.
Klar.
Aber da waren bei Dresden auch 1-2 kleine Fehler drin, aber nicht so viele wie Braunschweig gegen Berlin. Weil wenn einer frei steht, steht er frei. Ja, dann ist er wurscht, gegen wen er frei steht. Aus freistehenden Aktionen hat Dresden mehr gemacht als die Lions gegen die Rebels. Das müssen wir mal ganz klar festhalten. Und jetzt bin ich gespannt. Die Dresdner scheinen gar nicht nervös zu sein, dass sie unter Umständen nach Frankfurt müssen. Die sagen ganz klar, und die schieben die Favoriten auch von sich weg und sagen, Braunschweig ist unter Zugzwang. Die wollen Nordmeister werden. Die wollen auf keinen Fall komplette Auswärts-Playoffs bestreiten. Dresden sagt, wollen wir zwar auch nicht, aber wir kennen es. Also im Zweifelsfall machen wir es halt. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Jetzt spielen sie Sonntag 15 Uhr gegeneinander. Wer nichts vorhat, Braunschweig, Eintrachtstadion unbedingt hin.
Ja.
Ich werde da sein und es mir anschauen. Ich bin gespannt.
Ich auch. Und wir haben es ja schon eben im letzten Segment ein bisschen angeteasert, dass es einfach nicht so aussieht, dass es total eindeutig werden muss. Wie gesagt, Dresden eine Truppe, die sich übers Jahr gesteigert hat. Und die, und das ist vermutlich der größte Vorteil, sagen kann, hey, was soll's? Wenn wir Dritter werden, werden wir Dritter. Das war ein Umbruch, ja. Wenn man sieht, wo Kiel nach der Saison ist, dann beschweren sich die Dresdner mit Sicherheit nicht. Und wenn sie es gewinnen, dann eliminieren sie eine gute Mannschaft fürs Halbfinale, nämlich Braunschweig oder Frankfurt, die alle vor der Saison inklusive uns zwei im Halbfinale gesehen haben.
Und sie würden dann auf den Sieger übrigens dieser Partie treffen in einem Halbfinale.
Ja. Und wie gesagt, die können komplett befreit aufspielen. Aber wirklich komplett.
Es wird darauf ankommen, wer weniger Fehler macht. Und beide haben dieses Jahr Fehler gemacht. Beide Quarterbacks, beide Offenses. Zum Beispiel jetzt Braunschweig in Kiel 3 Turnover produziert. Ja, wir haben über die Turnover-Quote von Trenton Norwell das ganze Jahr gesprochen. Das darf ihm natürlich in Braunschweig nicht passieren. Ebenso darf natürlich den ebenso darf Jadrian Clark nicht eine Performance passieren wie gegen die Rebels. Das ist auch im Hinspiel, da waren es glaube ich 5 Turnover, die Lions fabriziert haben. Wer mehr als 3 Turnover in dem Spiel macht, der ist sowieso raus. Aber wie gesagt, wir haben nicht mehr dieses Gottvertrauen, das wir bisher hatten in diese Teams, dass sie halt keine Fehler machen. Das heißt, wir sind tatsächlich an dem Punkt angekommen und das ist tatsächlich das Gute dieses Jahr. On any given Sunday, any team is beatable. Und das macht es jetzt so reizvoll für dieses Nordfinale.
Ja. Ja, und deswegen kann man nur sagen, gehen Sie hin. Weil, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Berlin gegen Hildesheim stolpert. Wenn es um nichts mehr gehen würde, wäre es was anderes. Aber dadurch, dass sie den Sieg brauchen, eher nicht. Und da sind die Matchups halt für mich. Wie kriegen sie Page ausgespielt? Können sie Norwell mit Courages verwirren, dass der wieder seine Picaritis bekommt und Interceptions wirft? Weil dann wird Dresden das Spiel nicht gewinnen. Die Braunschweiger Laufdefense sah auch nicht mehr so unangreifbar aus wie in den letzten Jahren. Die Dresdner O-Line hat, glaube ich, die insgesamt drittwenigsten Sacks abgegeben, was auch eine mega, mega Verbesserung verglichen mit den letzten Jahren ist. Das sind so die Matchups und auf Dresdner Seite ist die Frage, kriegt man die Receiver-Armada in den Griff von Braunschweig, weil das immer noch eine Menge und eine Menge guter Leute sind. Aber das sind so für mich die Schwerpunkte in dieser Partie. Und Dresden braucht eine Leistung in den oberen 10% ihrer Leistungsfähigkeit, um das Spiel zu gewinnen. Und dann haben sie aber auch wirklich eine reelle Chance, selbst wenn Braunschweig einen normalen Tag hat.
Dresden braucht wahrscheinlich 100 Yards Laufspiel.
Ja.
Weil nur mit Pass werden sie es nicht gewinnen.
Allein um die Braunschweiger Offense halt auch ein bisschen vom Platz drunter zu halten. Genau. Also, ja. Ja, und auch das ist ja, das war ja am Anfang gar nicht vorhanden und jetzt mittlerweile hat man den Eindruck, dass es so ein bisschen besser funktioniert, ne? Also, ja, ich bin gespannt. Ich würde nicht ausschließen, dass es am Ende vielleicht eine eindeutige Geschichte wird, aber nochmal, vom Mindset her ist es für Dresden deutlich einfacher, in dieses Spiel zu gehen als Braunschweig.
Ich habe jetzt so ein Gefühl wie vor Braunschweig gegen Berlin, wo wir gesagt haben, Braunschweig ist der Favorit. Ein Score Vorsprung oder so, aber wenn Braunschweig das verliert, fallen wir jetzt nicht vom Hocker.
Ich auch nicht. Aber wenn du mich nach einem Tipp fragen würdest, dann glaube ich trotzdem, dass Braunschweig das noch gewinnt. Aber
ja, klar. Aber wenn es nicht passiert, dann
wäre es kein Schock.
Gut, dann die restlichen Spiele im Norden. Rebels gegen Hildesheim, so wie es die Hildesheimer präsentiert haben, ohne Tyler Johnson und ohne Jalila Winnie, die beide ausfallen werden und auch schon gegen Dresden ausgefallen sind, wüsste ich nicht, was da für die Rebels anbrennen soll.
Nee, ich auch nicht. Außer, dass Berlin da irgendwie komplett vom erhobenen Ross auf Hildesheim guckt.
Das ist ein Heimspiel.
Aber das darf dir niemals passieren. Nicht, wenn du die Chance hast, Zweite, die ein Heimspiel in die Playoffs zu holen. Entschuldigung, Nordmeister wird nicht mehr gehen. Aber alles andere.
Genau, und dann haben wir noch Potsdam und Kiel spielfrei und Hamburg darf nach Köln. Unsere Grüße an den Busmechaniker, der Hamburger, dass diesmal das Getriebe hält. Aber das ist auch schon die einzige Hoffnung, die man für Hamburg haben kann in dem Spiel.
Es spielt auch keine Rolle, Nikola.
Ja, es geht
jetzt nur um Vorbereitung für Relegation, sonst nichts.
Die Rückkehr von Kirk Heidelberg nach Köln.
Ja, das stimmt. Das ist eine Storyline.
Das Team, mit dem er 2000 deutscher Meister geworden ist.
Ja. Das ist eine Storyline und bei Köln dürfte sich eine ähnliche Frage stellen wie bei Stuttgart beispielsweise. Die kommen vom Platz 4 nicht mehr runter. Besser wird's nicht. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass auch da die Backups ein bisschen Zeit sehen werden.
Okay, wir haben noch ein paar Minuten in dem Segment. Dann sprechen wir noch kurz an, dass die Düsseldorfer ein Punkt gegen die Adler davon entfernt sind, Meister der zweiten Liga zu werden und der Gegner der Hamburg Huskies in der Relegation zu werden. Selbst wenn sie verlieren sollten, muss immer noch Solingen auswärts in Elmshorn gewinnen. Dann erst wird's für die Panther kritisch. Sobald Solingen auch nur ein Unentschieden gegen Elmshorn spielt, ist auch mal Düsseldorf wieder Meister. Und wir reden hier die ganze Zeit, dass der Dritte des Nordens als Zweiter zum Zweiten in den Süden muss. Und wenn wir noch ein paar Minuten haben, dann besprechen wir das halt hier. Samsung Frankfurt Universe hat diese Woche im Zuge des, beziehungsweise als Nachwehe des Insolvenzverfahrens, das die ganze Saison schon gegen die Betriebs GmbH läuft, eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen und 4 Punkte Abzug. Das heißt, man bleibt Zweiter, sofern man nicht am Sonntag mit 60 Punkten gegen die Comets verliert. Dann würden die tatsächlich vorbeispringen. Das Gejaule ist groß. Das tut denen ja gar nicht weh. Was ist denn das für eine Strafe und warum dieses Jahr und überhaupt? Ich vertrete ja immer noch die Position, bei einer Strafe geht es darum, dass die Strafe quasi dem angemessen ist, was andere in ähnlicher Situation bekommen würden und nicht, ob es dir wirklich wehtut. Ja, siehe Straßenverkehrsordnung, da ist es ähnlich. Ja, da geht's, wenn du zu schnell fährst, dann zahlst du halt 20 Euro, egal ob dein Monatsgehalt 1.500 oder 15.000 ist. Ja, da geht's auch nicht darum, über die 15.000er tun 20 Euro ja nicht weh. Man hat sich jetzt für diese Strafmasse entschieden. 4 Punkte von 28 möglichen sind 15% der maximal erreichbaren Punktzahl. Vergleichen, setzen wir das auf den Fußball um. 18er Liga, 34 Spieltage, 3 Punkte, 102 Punkte möglich. 15% davon circa wären wir bei 15, 16 Punkten. Im Fußball bekommst du 9 abgezogen. Da finde ich, 4 ist okay. Alles andere wird dann irgendwann Willkür.
Es ist, Nikola, es ist aber ehrlicherweise so oder so Willkür.
Ja klar,
weil das
nicht definiert ist.
Richtig, ist es nicht definiert, entsprechend werde ich mich zu der...
Aber wenn man es definieren würde ich sagen, ist 4 Punkte insgesamt dafür ein okayes Maß, weil im Grunde genommen heißt es, sofern du nicht den direkt hinter dir gesweept hast, verlierst du meistens mindestens einen Platz.
Ja, ich tue mich mit einer inhaltlichen Bewertung einfach sehr schwer, weil ich in der Hinsicht einfach mich nicht lange genug mit der German Football League beschäftige, sondern den deutschen Football weit weniger lange verfolge als du. Und ich meine, es gab ja auch schon die ein oder anderen Mannschaften, die dann aus finanziellen Gründen zu Saisonende zurückgezogen haben. Die Liga beziehungsweise die Kommission hat die Entscheidung jetzt so getroffen. Es ist völlig klar, dass es da massive Diskussionen drum geben wird. Ich denke, gespannt darf man dann vor allen Dingen sein, wie und ob das dann 2019 weitergehen wird. Aber
also in Frankfurt jetzt, ne?
Ja, das ist genau. Also das Maß der Verhältnismäßigkeit ist, glaube ich, überall gegeben, egal um welche Entscheidung es im Sport geht. Aber ich werde da jetzt keine inhaltliche Bewertung vornehmen. Dafür fehlen mir auch klipp und klar die Kenntnisse, wie das ganze Prozedere in Frankfurt wirklich abgelaufen ist. Ich habe keinerlei Unterlagen gesehen, von daher, ich enthalte mich deiner Meinung. Aber dass direkt die Kommission wird sich entsprechende Gedanken gemacht haben. Also da sitzen ja normalerweise auch Leute, die entsprechend lange im deutschen Football aktiv sind und die von der Sache da auch deutlich mehr Ahnung haben als ich.
Die Devils hatten vor 13 Jahren bei ihrer Insolvenz, nicht vor 14 Jahren, 2 Punkte abgezogen bekommen. Damals gab es aber nur 12 Spiele, nicht 14 wie heute. Und Frankfurt vor 2 Jahren wegen Verstößen bei Lizenzierung oder ungenauen Angaben oder wie man das auch bei diesen Lizenzierungsgeschichten formulieren will, ist ja im Fußball ähnlich. Denen wurden dann eine Geldstrafe aufgebrummt und 4 Punkte auf Bewährung damals. Und jetzt sind es halt 4 Punkte ohne Bewährung. Weshalb sich das Strafmaß zumindest stimmig anfühlt. Ja, ich könnte, also wenn es darum gegangen wäre zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt eine Strafe finden, wo sie garantiert aus den Playoffs fliegen, hätte ich jetzt so ein Problem damit gehabt. Aber gut, so viel erstmal dazu. Das also die GFL Nord und der potenzielle Gegner Frankfurt aus der GFL Süd. Und über die letzte Entscheidung in der GFL Süd, nämlich wer holt Playoff Platz 4, über die reden wir jetzt nach einer kurzen Pause.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 4 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel mit dem Vorausblick auf Woche 20 in der German Football League Süd. Ausgangsposition ist klar, Schwäbisch Hall ist Nordmeister, empfängt die Kirchdorf Wildcats, die seit letzter Woche gerettet sind. Das wird ein schönes Freundschaftsspiel, wo es für Kirchdorf darum geht, jetzt schon für 2019 anfangen zu planen und für Schwäbisch Hall sich nicht zu verletzen auf dem Weg in die Playoffs. Man will ja in 2 Wochen so gesund wie möglich gegen Köln antreten, von daher wird da wahrscheinlich relativ wenig passieren. Frankfurt gegen Kempten. Solange Frankfurt nicht mit 60 Punkten gegen Kempten verliert, sind sie Zweiter. Und so eine 60-Punkte-Rutsche, Christian, wenn wir ganz ehrlich sind, sehen wir nicht kommen. So heiß die Comments auch gelaufen sind, ja? Nee.
Wird nicht passieren. Frankfurt hatte das zur Einordnung in der ganzen Saison 129 Punkte bekommen. In, wie viel waren es jetzt? 13 Spielen?
Ja.
Von daher, ja.
Macht so weniger als 10 pro Spiel.
Genau. Das heißt, ungefähr 48-49% der Punkte werden sie nicht in einem Spiel zulassen. Aber ich würde es ganz gerne sehen, um die Reaktion von Thomas Köstlich zu sehen. Aber vielleicht auch nicht. Könnte nämlich durchaus durchschlagende Wirkung haben.
Aber das ist schon bei 20 Punkten Rückstand. Da brauchst du gar nicht auf 60 warten. Also bei 60 ist Kernschmelze.
Vermeintlich, ja. Nee, wird nicht passieren. Und Kempten ist, glaube ich, mit dem dritten Platz auch glücklich. Und für Frankfurt gilt dasselbe, dass man sich ein bisschen, Anführungszeichen, schont und sich ein bisschen einspielt. Die Offense war hatte zuletzt durchaus eine Menge harzige Momente, wie ich fand. Und da gilt es, dass man sich da ein bisschen verbessert. Und alles Weitere wird sich dann in den Playoffs entscheiden. Und die Comets können froh sein, dass sie diesen Sieg nicht brauchen, um sich noch tabellarisch zu verbessern, sondern die sind fest auf 3. Und das ist, denke ich, ein sehr versöhnliches, reguläres Saisonende. Und wann dann der Weg in der Postseason vorbei ist, das werden wir dann in den Playoffs sehen.
So, und dann das Duell um Platz 4. Die Munich Cowboys empfangen um 16 Uhr die Stuttgart Scorpions im Dante-Stadion zu München. Gewinnen sie? Sind sie auf jeden Fall in den Playoffs? Gewinnen sie nicht, sind sie auf jeden Fall raus. So viel steht fest. Sie könnten außer das Parallelspiel Marburg gegen Ingolstadt geht dann auch unentschieden aus, aber das ist halt so eine geringe Wahrscheinlichkeit, weil dann keiner von beiden dort auf unentschieden spielen wird, dass man das quasi ausschließen kann. So, das ist Punkt 1. Die Münchner gegen Stuttgart also mit der Möglichkeit, quasi den Sack zuzumachen. Machen sie den Sack nicht zu. Um 18.30 Uhr spielt Marburg in Ingolstadt. München 10 zu 16 Punkte, Marburg 10 zu 16 Punkte, Ingolstadt 9 zu 17 Punkte. Das heißt, egal was passiert, München wäre dann mit einer Niederlage, irgendwer holt einen Punkt und der zieht dann an München vorbei. Allein schon, dass Ingolstadt, Christian, nach dieser Saison in einer Position ist, am 14. Spieltag für sie am 20. insgesamt doch noch die Playoffs zu erreichen. Und sich Platz 4 im letzten Moment wegzuschnappen, ist ein kleines Wunder für sich.
Das ist korrekt. Da waren doch zwischenzeitlich deutliche Abnutzungserscheinungen oder gar Auflösungserscheinungen zu sehen. Ich erinnere mich insbesondere an die Niederlage in Marburg. Ja, nachdem es noch deutliche Kritik gab, ich erinnere an viele, viele Probleme innerhalb des Teams, auch mit Imports zum Teil. Es ist bemerkenswert, dass man sich gefangen hat. Und das ist ein gutes Zeichen für das Team. Und ich denke, die werden nochmal alles geben. Die Marburger Auswärtsschwäche wird mit Sicherheit nicht schaden für die Ingolstädter in ihrem Versuch, Platz 4 zu erreichen. Wir haben ja nie am Talent im Team gezweifelt. Und insofern ist es jetzt, wäre es nicht komplett überraschend, wenn sie dann noch in die Playoffs kämen. Der Weg war allerdings mit mehreren Umwegen und Umleitungen gezeichnet und führte auch immerhin hin und wieder über Feldwege.
Aber ja, man hat die Chance, also am Ende, wenn wir das jetzt quasi von hinten aufrollen, also Ingolstadt mit der theoretischen Chance hat es nicht in der eigenen Hand, muss halt so auf eine Niederlage von München hoffen, genauso halt wie die Marburger. Die Marburger, die ja eine desolate Rückrunde gespielt haben und ja eine gute Ausgangsposition komplett verspielt haben und die es nur der guten Ausgangsposition verdanken, dass sie am letzten Spieltag überhaupt noch eine Chance haben. Ne?
Genau. Das ist sicherlich korrekt. Und ja, ich bin. Es wird dramatisch, Nikola. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Was glaubst du, mit welcher Einstellung die Stuttgarter nach München fahren werden?
Ich glaube nicht, dass die vier Quarter durchspielen.
Ja. Und wie gesagt, das wäre dann natürlich die.
Aber natürlich kannst du sagen, Sieg ist total toll für die Moral und so weiter. Ja, und wir wissen, in der NFL, auch wenn du 2-13 bist, ja, am letzten Spieltag gibst du alles, um 3-13 zu sein. Und das auch schon, bevor es ein Divisionsrivale war. Gab ja Jahre vor 6-7 Jahren, da war es nicht zwingend Divisionsrivale. Ja. Aber in der NFL spielst du wirklich jedes Spiel, um es zu gewinnen, weil es geht ja danach um nichts mehr. Ja? Der Unterschied ist, in der GFL, für den Letzten ist die Saison halt nicht vorbei. Und das tollste Gefühl der Welt, das du haben kannst, weil du den dritten Sieg holst, ja, und dann halt ja mit 6-22 in die Relegation gehst und dann ist Kirchdorf 7-21 und du warst ja eigentlich nah dran und du hast die letzten drei Spiele gezeigt, dass du auch in der GFL mithalten kannst, bla bla bla. Wenn Eubank einen Kreuzbandriss hat oder irgendein anderer Keyplayer, dann kannst du dir von diesem Sieg absolut nichts kaufen. Du wirst gegen Ravensburg, so wie wir Ravensburg gesehen haben, wie sie aufgetreten sind, ganz besonders zu Hause gegen Teams. Ja, sie haben jetzt am Wochenende, ich glaube 70-43 gegen die San Antonio Hurricanes gewonnen, 70-47, aber mit 70 Punkten, die sie selber gemacht haben. Sie haben zu Hause 69-14 gegen Albershausen gewonnen. Sie haben zu Hause 78-70 gegen Nürnberg gewonnen. Sie haben, also, die sind zu Hause eine Macht. Die sind seit Jahren zu Hause ungeschlagen. Gießen hat ein Unentschieden bei denen geholt. Ja, aber das musst du auch erstmal schaffen. Du musst dich also in die Ausgangsposition bringen, dass ein Unentschieden im Zweifelsfall reicht. Sprich, du müsstest dann das Hinspiel gewinnen. Das heißt aber auch, du musst als Stuttgart gegen dieses Ravensburger Team, auch wenn du in Stuttgart das Gefühl hast, du bist vielleicht gar nicht mal so ein schlechtes GFL-Team verglichen mit anderen Teams, die vor dir auf Platz 8 gelandet sind. Du brauchst trotzdem die volle Kapelle gegen dieses Ravensburger Team, weil dieses Ravensburger Team unter Umständen halt auch Platz 5, 6 oder 7 in der GFL hätte in die Suppe spucken können. Ja? Und deshalb kannst du dir meines Erachtens eben nicht erlauben, dass sich irgendwer in diesem Spiel in München, wo es für dich um absolut nichts mehr geht, verletzt. Und dementsprechend glaube ich, dass die Starter vielleicht eine Halbzeit spielen und ab da dann geschont wird.
Das kann gut sein.
Egal wie der Zwischenstand ist.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das der Plan ist. Und das hier sind dann natürlich schlechte Nachrichten für das Parallelspiel. Die einzige gute Nachricht ist, die werden relativ früh Bescheid wissen. Ankick in München 16 Uhr, Ankick in Ingolstadt 18:30 Uhr. Das heißt, Mitte des zweiten Viertels, spätestens zur Halbzeitpause, weiß jeder, wo er steht. Und von daher, München bleibt der Favorit in diesem Spiel. Keine Frage. Zumal die auch keinen schlechten Football gespielt haben. Und das Hinspiel sehr deutlich gewonnen haben. Also
ich bin auch überzeugt, dass das dass München das auch, wenn, also unabhängig von dem, was Stuttgart macht, glaube ich, dass München das bessere Team ist und München sich durchsetzen wird, ja? Wenn die so einen Start hinlegen wie letzte Woche gegen Allgäu, weiß ich nicht, ob Stuttgart dann wirklich 100% gibt, um sich aus dem Loch wieder rauszubuddeln.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist halt der Riesenunterschied in der Situation. München hat ja dann auch, wenn man zum Beispiel Garen Holley auf Facebook posten sieht, ja, die haben ja auch anscheinend so ein bisschen Blut geleckt dahingehend, dass sie ja wochenlang ganz hinten in der Tabelle waren, was natürlich auch am Spielplan lag, wenn du in den ersten fünf Spielen zweimal Schwäbisch-Hall und zweimal Frankfurt hast, dann, ja, kann es mal vier Niederlagen aus den ersten fünf Spielen geben und sie zehren ein bisschen daran, uns haben alle abgeschrieben, wir zeigen denen jetzt mal so quasi, was der Cowboy so kann. Deshalb, also ich glaube schon, dass die Mentalität, wenn man sich die letzten Spiele der Münchner anschaut, stimmt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass sie mit Publikum im Rücken gegen Stuttgart nichts anbrennen lassen werden. Ja, also ich glaube nicht, dass sowieso relevant wird, was Stuttgart macht. Ich glaube, dass München das einfach mit eigener Kraft gewinnt. Aber was ich auch glaube, ist, dass Stuttgart, die hier die letzten Wochen immer mit sehr großem Kader angetreten sind, das dürfen wir nicht vergessen, hatten ja 46 Spieler in Marburg mit dabei, dass Marburg eben diesen 46 Spielern unter Umständen Spielzeit geben wird.
Von daher, das wird interessant. Und wie gesagt, bei den Münchnern muss man gucken, wie verkraftest du, dass die halt dieses Spiel gegen Ingolstadt ein bisschen weggeschmissen haben. Aber das ist auch somit die einzige Frage. Denn eigentlich war das dann nach diesem heftigen Auftaktprogramm, war das eine ziemlich stabile Mannschaft.
Sie haben stabiler Marburg, als viele andere. Wenn wir uns das anschauen. Ja. Sie haben in Marburg knapp verloren. Sie haben in Kempten gewonnen. Sie haben jetzt das Rückspiel gegen Kempten verloren. Okay. Sie haben gegen Ingolstadt, das war der wirklich einzige Ausrutscher, der stimmt. Zu Hause haben sie es recht souverän gelöst. Sie haben sich an der Kirchdorfer Defense die Zähne zweimal ausgebissen. Einmal erfolgreich, einmal nicht. Die Kirchdorfer Defense, und das weiß ich, weil ich mich jetzt vorbereitet habe auf das Spiel gegen Schwäbisch Hall, ist aber auch, also Laufverteidigung, die viertbeste der Liga. Und wenn du den Pass dazu rechnest, bist du immer noch in den Top 8. Ja? Das heißt, die Kirchdorfer Defense ist eine Playoff-Kaliber-Defense. Wenn die eine Offense gehabt hätten, die nur ansatzweise auf der Höhe gewesen wäre, würden die auch viel weiter oben stehen. Das heißt, dass München sich an denen zweimal die Zähne ausgebissen hat, ist nicht so schlimm. Aber, und gegen Stuttgart hat man das Hinspiel ja souverän bestritten. Also von daher, ja, die Münchner, wenn sie denn in die Playoffs kommen sollten, kann man nicht sagen, dass es unverdient wäre.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Auch wenn es mit 6-8 Bilanz wäre.
Und auf der einen Seite, man muss ja auch einfach sagen, dass die letztes Jahr bis zum letzten Spieltag abhängig von dem Ergebnis in Stuttgart waren, ob sie in die Relegation müssen oder nicht. Und das war ein Riesenschritt nach vorne. Selbst wenn es jetzt nicht reichen sollte zu den Playoffs, da wäre man mit Sicherheit in München enttäuscht und wäre auch zu Recht enttäuscht. Aber wenn man das gewinnt, dann hat man sich dieses Bonusspiel absolut verdient. Und das Schöne für München ist, man weiß noch nicht, wohin es gehen würde. Das haben wir eben schon besprochen.
Nee, weil das entscheidet sich dann erst am nächsten Tag.
Genau.
Das Spiel ist ja um 16 Uhr am Samstag im Dante Stadion. Ja, die Münchner, die so oder so sich wahrscheinlich auf die 2019er Liste schreiben, als ganz große Hausaufgabe für die Offseason. Wir brauchen Laufspiel.
Das wird man sich auf jeden Fall notieren. Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da war die Offense doch noch ein bisschen eindimensional. Und das wird auch deswegen der Postseason normalerweise nicht so viel reichen. Aber nochmal, ein Playoff-Spiel zu absolvieren ist was Besonderes, zumal für ein Münchner Programm, was in den letzten Jahren nicht zwingend von Erfolg zu Erfolg gesprungen ist.
Und das ist das Schöne an diesen Playoffs, egal wie sie sich anbahnen. Wir wissen ja schon, 7 Teams, die teilnehmen, nämlich Braunschweig, Dresden, Berlin, Köln, Schwäbisch Hall, Frankfurt und Kempten und dann halt einer von München, Marburg, Ingolstadt. Da sind viele Paarungen bei, dass vielleicht zum Abschluss, egal wie die Konstellation ist, ich würde mal sagen, letztes Jahr hatten wir ja Rebels gegen Hall, was in die Overtime ging, wo die Haller beide rausgeflogen werden. Wir haben dieses Jahr 2, vielleicht 3 Matchups, wo ich sagen würde, an einem guten Tag gewinnt auch das Auswärtsteam.
Normalerweise wird der Vierte im Süden nicht gegen den Ersten im Norden gewinnen. Alles andere ist, glaube ich, relativ offen. Also Halle ist auch der klare Favorit gegen Köln.
Aber letztes Jahr und vorletztes Jahr Viertelfinale war immer schwerfälliger als das Halbfinale.
Das war absolut harzig. Aber die anderen Viertelfinale sehe ich oft und die Halbfinale, das werden es ohnehin dann sein. Weil es einfach auch diese Übermannschaft nicht gibt. Letztes Jahr war schon klar, dass Braunschweig und Hall auch in den jeweiligen Halbfinals die Favoriten waren. Aber die Playoffs werden lustig und die Relegation werden, glaube ich, auch lustig. Denn die werden für meine Begriffe auch nicht so eindeutig werden. Ich meine, Saarland gegen Kirchdorf war bis ins dritte Quarter des Rückspiels spannend und eng und Saarland hat auch das Hinspiel gewonnen. Über den Norden müssen wir nicht reden im letzten Jahr. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Relegation dieses Jahr da auch spannender werden. Von daher, der Herbst beginnt. Klar, NFL und College starten, aber der deutsche Football ist auf der Zielgeraden. Und das könnten qualitativ richtig gute Spiele werden.
Okay. Dann also so viel von uns. Wenn Sie sich schon mal Playoff-Termine aufschreiben wollen, dann sei Ihnen gesagt, es steht fest, dass die Schwäbischer Unicorns am 22. September um 17 Uhr ihrem Heimspiel gegen Köln austragen werden. Es steht auch schon fest, dass die Frankfurter Sonntag um 15 Uhr spielen werden, also am 23. September. Und wenn Sie sich schon die Termine für die Relegation im Süden aufschreiben wollen, die Stuttgart Scorpions werden ihr Heimspiel am Samstag, den 22. September um 18 Uhr austragen. Das Auswärtsspiel in Ravensburg findet dann am Sonntag, den 7. Oktober um 15 Uhr statt. Dann wünsche ich uns jetzt ein spannendes Wochenende mit was auch immer, welchen Entscheidungen. Das werden wir gespannt verfolgen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Christian.
Genau.
Und dann wissen wir, wer Nordmeister ist. Und dann werden wir sehen, ja, was die Playoff-Konstellationen so sind, werden sie ein bisschen besprechen, aber auf jeden Fall gibt's nächste Woche wieder eine Ausgabe Road to German Bowl. Danke, Christian, danke, liebe Hörer, tschüss.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.